Ihr Lieben, ich freue mich, mal wieder bei euch in Adlershof zu sein. Mein Name ist schon genannt worden, Reinhard Spinke. Ich bin Bundessekretär im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Zu diesem Bund, für die, die es nicht wissen, gehören in Deutschland ungefähr 500 Gemeinden, 43.000 Mitglieder und eine ganze Menge an Kindern und Jugendlichen. Und unsere Bundesgemeinschaft kennzeichnet so das eine oder andere, zum Beispiel, dass wir eine eigene Bank haben, die Gemeindehäuser finanziert, oder dass wir eine Auslandsmission haben, die Gottes Wort in die ganze Welt trägt, aber auch gewisse Themen, die uns verbinden. Im Herbst diesen Jahres, also geht schon los, werden wir bei manchen Mitarbeiterschulungen das Thema haben, es ist mir eine Ehre, wie man das Evangelium weitersagen kann. Darum geht es, auch in diesen besonderen Zeiten, in denen wir sind. Und als Bund Freier Evangelischer Gemeinden sind wir seit September diesen Jahres auch Vollmitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Und das zeigt auch, dass wir mit vielen anderen verbunden sind. 500 Gemeinden, rund, was weiß ich, 50.000 Leute in Deutschland. Was verbindet die und was beschäftigt die eigentlich in diesen besonderen Zeiten? Darum geht es, und es geht um das Thema, das seht ihr ja auch hier schon, dass Gemeinde eben Zukunft hat. Bei all den Herausforderungen, vor denen wir stehen, merke ich, dass ich da, wohin ich komme, dass viele Leute jetzt eine Sehnsucht haben nach einem neuen geistlichen Aufbruch, so wie das in der Apostelgeschichte auch beschrieben ist, wo es heißt, all die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Es hört sich auch gut an, oder? Ja, also, dass alle, obwohl sie unterschiedlich sind, bei uns diese 50.000 Leute, hier in Adlershof, ihr, die ihr hier seid und an verschiedenen Orten, dass man so richtig ein Herz und eine Seele ist. Da ist eine wirkliche Sehnsucht danach, sich wieder zu begegnen, gemeinsam unterwegs zu sein, für Jesus, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Aber wie kann das gelingen? Wie kann Gemeinde in dieser Zeit neu aufbrechen? Darüber machen sich viele Gemeinden Gedanken, und wir haben an einigen Stellen darüber nachgedacht, was kann das bedeuten, und sind da auf verschiedene Dinge gekommen, die Gemeinde in der Zukunft auszeichnen wird. Darauf kann ich nicht alles eingehen. Es geht da unter anderem um die Frage, welche Veränderung brauchen wir und was muss kontinuierlich bleiben, aber auch um das Thema von Beziehungen. Zum Beispiel die Frage, wie können wir neue Menschen erreichen, und wie können wir aber auch vertiefte Beziehungen bauen. Das Thema, was dahinter steckt, ist so, dass wir als Gemeinde auch den Wunsch haben, als Kommunität zu leben, gemeinsam unterwegs zu sein. Und wie kann das in unseren Tagen gelingen? Darum geht es jetzt heute hier in dieser Predigt. Und ich hoffe, dass du damit einsteigst bei dieser Frage, wie kann eigentlich Gemeinschaft gelingen unter diesen besonderen Kennzeichen, unter denen wir noch leben, und die sich hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten verändern. Aber es gibt ja auch grundsätzliche Dinge, die unsere Gesellschaft kennzeichnen. Wie kann da Leben eigentlich gemeinsam gelingen? Schon vor der Corona-Zeit hat der Manfred Spitzer, ein bekannter Psychologe, das Buch geschrieben, Einsamkeit. Und er hat gesagt, dass in unserer Gesellschaft, wie gesagt, das war so 2017, 18 meine ich, dass es da schon sehr viel Einsamkeit gibt. Es gibt heute viel mehr Einsamkeit, hat er geschrieben, als früher, weil wir ganz allgemeine Trends haben: Singularisierung, Urbanisierung und Medialisierung. Und er hat gesagt, dass Einsamkeit sowas wie eine Krankheit, wie eine Volkskrankheit ist, die immer stärker um sich greift. Er hat diese Trends beschrieben, also Singularisierung, dass immer mehr Menschen in Einzelhaushalten leben. Das ist ja gerade in den Großstädten so. Ich glaube, dass Hamburg, ich komme ja so aus der Nähe von Hamburg, da noch vor Berlin liegt übrigens, aber wo fast jeder zweite Haushalt ein Einzelhaushalt ist. Die Urbanisierung bedeutet also, dass mehr Leute auch in diese Städte leben, wo mehr Leute in einzelnen Wohnungen leben. Und außerdem auch die Medialisierung. Das hat ja Corona nochmal sehr verstärkt, dass durch die Kommunikation, wie wir sie machen, nicht mehr unbedingt so viel von Angesicht zu Angesicht, sondern mehr über Medien, dass das auch dafür sorgt, dass Leute sich einsamer fühlen und nicht mehr so richtig ganz wahrgenommen. Einsamkeit ist ein riesiges Thema, schon vor Corona gewesen, in Corona verstärkt und wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Eine Krankheit, die das Leben von Menschen verkürzt, die Lebensqualität sozusagen auch deutlich sinkt und die in gewisser Hinsicht immer noch um sich greift. Wie kann es gelingen, auch als Gemeinde, dass wir Einsamkeit da, dass wir dem begegnen? Ein Soziologe, Andreas Reckwitz, hat zum Thema Gemeinschaft oder die Schwierigkeiten von Gemeinschaft, hat er Folgendes gesagt: Das Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit ist nicht nur ein subjektiver Wunsch, sondern paradoxe gesellschaftliche Erwartung. In seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Was hat er damit gemeint? Er hat gemeint, dass es heute so etwas wie die Erwartung gibt, dass das Leben von jedem Einzelnen etwas ganz Einzigartiges ist. Ne? Früher war mehr so der Grundgedanke vom Leben, finde deinen Platz im Leben, finde deinen Platz, wo du anderen dienen kannst, wo du Teil des Ganzen sein kannst. Heute ist so die Erwartung an das Leben, du bist was Besonderes und du sollst was Besonderes aus deinem Leben machen und du sollst einzigartig sein. Das hört sich ja erstmal gut an, ne? Du bist einzigartig, bist was Besonderes. Aber dann musst du auch was Besonderes aus deinem Leben machen. Etwas, was keinen anderen Menschen so auszeichnet. Bei rund 8 Milliarden Menschen ist das nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Und wenn 8 Milliarden Menschen außerdem versuchen, jeder einzigartig und unverwechselbar zu sein, völlig anders als alle anderen, dann ist es nicht nur bei 8 Milliarden Menschen schwierig, sondern sogar zu Hause, wenn du zu fünft am Tisch sitzt. Ja? Und wie kann das gelingen, wenn das so eine Grundtendenz ist, dass jeder was Besonderes sein will, sein soll. Und auch Reckwitz hat sein Buch schon vor Corona geschrieben. Wir erleben das, wie es zu ganz vielen Themen unterschiedliche Meinungen gibt, wie Gemeinschaft zu leben nicht so leicht ist. Und dann ist noch Corona gekommen. Da gab es weniger ungeplante Kommunikation, ne? Dass man sich ab und zu mal so einfach trifft, so zwischendurch nach dem Gottesdienst mal einen Klönschnack hält, bei einer Tasse Kaffee. War schwierig. Da gab es mehr Kommunikation über die Medien. Und man sagt das ja so, und ich glaube, das stimmt auch zum Gutteil, dass jeder da so in seiner Blase ist. Jeder hat so seine Facebook-Freunde. Und die meisten Facebook-Freunde haben hoffentlich eine ähnliche Meinung wie ich. Ob das jetzt immer so gut ist, ist ja die Frage. Aber man kommuniziert da in der komischen Blase. Man hat eine Krisenstimmung. Es gab Sorgen und Anspannungen. Wie geht es weiter in meinem Beruf? Wie geht es weiter in unserem Land? Wie geht es weiter in der Gemeinde? Und das alles hat dazu geführt, dass wir uns in gewissem Maße auch Gemeinschaft abtrainiert haben. Dass viele Menschen Gemeinschaft nicht mehr gelebt und trainiert haben und jeder isolierter geworden ist. Und das ist ein riesiges Problem, wo wir jetzt überlegen müssen, wie kommen wir da wieder raus? Manche haben gesagt, in der Zeit von Corona, auch ich brauche das auch gar nicht unbedingt, immer in der Gemeinschaft zu sein mit anderen. Aber was sagt die Bibel denn dazu? Dass Gemeinschaft nicht leicht ist immer, ist nicht nur eine Erfahrung in unserer Zeit. Schon Dietrich Bonhoeffer hat während der Zeit des Dritten Reiches die Erfahrung gemacht, dass Gemeinschaft echt herausfordernd ist. Da gab es in den Gemeinschaften, die er erlebt hat, auch in seiner Kirche, große Anspannung, große Diskussionen um die Frage, wie man zu den Nazis steht. Und er ist scharf kritisiert und manchmal auch ausgegrenzt worden. Und trotzdem war es ihm wichtig, an Gemeinschaft festzuhalten. Und er hat sozusagen immer noch einen Klassiker zum Thema Gemeinschaft geschrieben, dieses Buch Gemeinsames Leben. Und in diesem Buch, da schreibt er, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingeben meint. Ja, also wir alle kennen das ja, also ich kenne das jedenfalls, dass man denkt so in jeder Gemeinde und Gemeinschaft, auch das oder jenes könnte aber besser sein. Oder? Habt ihr das schon mal gedacht hier? Adlershof, das oder das könnte besser sein? Ja, also ich bin in vielen Gemeinden unterwegs. Ich würde sagen, ich bin in gewisser Hinsicht ein Experte darin, was in Gemeinde besser sein könnte, weil ich das an vielen Stellen sehe. Und das kann manchmal zu so einer Haltung führen, dass man immer zum Beurteiler von Gemeinde wird, nach jedem Gottesdienst. Und so solche YouTube-Geschichten, herzliche Grüße nochmal an alle YouTuber unter uns, kann das manchmal noch verstärken. Also es ist wichtig, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und nicht nur Beobachter, wo wir sagen, okay, Gottesdienst heute, ich würde mal sagen 5,6. Ja? Kann man ja so finden und man kann über alles sprechen, aber das ist nicht der Sinn und Zweck von Gottesdienst, sondern gemeinsam Gott zu loben und zu anbeten und gemeinsam zu leben, wie er das will. Und Dietrich Bonhoeffer hat weitergeschrieben, weil Gott, kannst du nochmal auf die zweite Folie, genau, auf die zweite Folie gehen von Dietrich Bonhoeffer, weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns schon längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leibe zusammengeschlossen hat in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wow, finde ich ein starker Satz. Von einem, der erleben musste, dass sein Einsatz für den Widerstand, sein Einsatz für das Evangelium, dass das von nicht allen geteilt wurde, aber der trotzdem gesagt hat, ey, Gemeinschaft ist das, wo ich erstmal als jemand komme, der sagt, ey, super, dass es das gibt. Danke, Jesus, für deine Gemeinde. Ich freue mich auf das, was ich heute empfangen werde von der Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer hat damit Dinge beschrieben, die noch viel weiter vor Bonhoeffer, und das ist ja jetzt auch schon bald 90 Jahre her, der Apostel Paulus auch schon immer wieder feststellen musste in Kontakt mit den damaligen ersten Gemeinden, nämlich dass Gemeinschaft kein Selbstgänger ist. Ich sage immer gerne, ich habe hier das Neue Testament mit Psalmen und mit den Sprüchen, dass wenn in der ersten Generation der Christen, wenn da alles glatt gelaufen wäre, dann wäre das Neue Testament wahrscheinlich deutlich dünner ausgefallen. Weil viele Briefe des Apostels Paulus, auch die Offenbarung oder andere Dinge, die wären vermutlich nicht geschrieben worden oder viel kürzer, wenn alles immer glatt gelaufen wäre. Und Paulus musste den ersten Christen schon immer wieder deutlich machen, was Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft ausmacht. Und den Christen in Kolosse schreibt Paulus in Kolosser 3, 12 bis 15 folgendes. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, der regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn wir uns diesen Text anschauen, was ist das Wesentliche, was der Apostel Paulus hier über Gemeinschaft schreibt, was uns kennzeichnen soll? Zum einen Wenn ihr euch mal diese rot angeschauten Hauptwörter anschaut, Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, Liebe, Frieden, Dankbarkeit, das soll Gemeinschaft bringen. Und wenn ihr das anschaut, wenn ihr da auf euch selbst schaut oder ich auch bei mir, dann würde ich sagen, dass das oft Dinge sind, die wir nicht in unserem eigenen Kleiderschrank hängen haben, die ich nicht in meinem Kleiderschrank hängen habe. Also dieses Mitgefühl, das Jesus hatte, zum Beispiel als er die große Menschenmenge sah, als er mal wieder zu ihnen gepredigt hat und als er dann betet, dass Gott Arbeiter in seine Ernte schickt und dass er dann anschließend die Jünger beruft, um sie auszusenden, das war tiefes Mitgefühl. Ein Gefühl, das ganz tief sozusagen die eigenen inneren Organe berührt. Den Magen, die Niere, das Herz. Voller Liebe, etwas, was wirklich ganz tief geht. Hier ist von Vergebung die Rede und das macht deutlich, dass nicht Perfektion gemeint ist, dass wir immer alles richtig machen, sondern dass jede Gemeinschaft, dass die davon lebt, dass wir gemeinsam zu unserem Herrn gehen, der für uns gestorben ist, der uns von Herzen vergibt und dass wir neu anfangen. Und da ist von Dank die Rede, da kommen wir nachher auch nochmal zum Ende der Predigt, was möglichst auch konkret sein soll. Also ihr kennt es auch, wenn jemand einfach sagt, ja, danke, so allgemein, dann ist das nicht so besonders hilfreich. Aber wenn jemand sagt, ey, danke, dass du mir nach dem Gottesdienst zugehört hast, dass du mich so freundlich angelächelt hast. Danke, dass du heute die Technik gemacht hast oder dass du dich hier um die Leitung des Gottesdienstes gekümmert hast oder wie auch immer, dann hat das ein anderes Gewicht, weil es konkret wird. Der Dank lebt davon, dass er eigentlich konkret benannt wird. Und das alles sind Dinge, wo ich sage, da reicht es nicht, wenn ihr euch das nochmal anschaut, diese roten Wörter, wenn wir da sagen, so, wir reißen uns jetzt mal zusammen, wir strengen uns an und versuchen uns mal heute im Gottesdienst zu benehmen und freundlich zu sein. Das passiert immer mal wieder, dass Leute das machen, aber meistens reißt dann irgendwann doch der Geduldsfaden. Paulus sagt dir nicht, reißt euch mal zusammen und benehmt euch anständig, sondern er redet davon, dass Jesus Christus unser Herz verändern muss. Ihr seid von Gott geliebt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Das ist eine Veränderung der Identität, eine Veränderung der Zugehörigkeit. Ihr gehört zusammen und ihr seid gemeinsam von Gott geliebt. Und darum übt euch in diese Dinge ein. Es sind nicht Dinge, die wir selber haben. Wenn Menschen andere Menschen nicht lieben können, wenn die irgendwie gereizt sind, ne, kennt ihr ja auch, ne, am Tisch, man ist irgendwie so ein bisschen genervt, gereizte Stimmung und dann gibt man den klugen Tipp an den Ehepartner, jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig. Hat irgendjemand schon mal erlebt, dass das hilft? Sondern eigentlich brauchen wir dann so dieses Gefühl, ja, wir gehören zusammen, wir sind geliebt, wir nehmen einander an. Und das ist das, was Christus uns sagt, und von seiner Liebe her müssen wir leben, und sein Heiliger Geist, der muss uns verändern und der muss uns das schenken. Und wenn wir diese Dinge nicht haben, dann bedeutet es nicht so umso verbissener freundlich lächeln. Kennt ihr Leute, die verbissen freundlich lächeln? Also das ist ja wirklich grandios, oder? Es ist grotesk. Es funktioniert nicht. Aber wo Menschen sich selber geliebt fühlen, geliebt wissen, da ist das kein Problem in aller Regel. Und diese Liebe soll unser Herz erfüllen, diese neue Identität. Und wir müssen Jesus immer wieder darum bitten, dass sein Heiliger Geist uns da wirklich verändert. Das Zweite ist, wir müssen das wirklich trainieren, mitten, und zwar miteinander. Warum ist Gemeinschaft eigentlich so wichtig? Und warum gilt immer noch dieser Spruch von dem Graf von Ludwig von Zinzendorf, der gesagt hat, ich konstatiere, es gibt kein Christentum ohne Gemeinschaft. Warum stimmt das immer noch? Und das, wo Leute in Corona-Zeiten und im digitalen Zeitalter sagen, oh, ich vermisse Gemeinde manchmal gar nicht so doll. Warum? Zum einen, weil die Gemeinschaft der Ort ist, wo unser Charakter so verändert wird, wie Jesus ihn haben möchte. Gemeinschaft ist eigentlich immer die große Lebensschule. Geistliche Dinge können wir nicht alleine für uns im Zimmer lernen, so wie man Vokabeln paukt, sondern Liebe kannst du nur in Gemeinschaft lernen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass jemand sich einsperrt und einfach 3 Jahre auf dem Zimmer bleibt und dann liebevoller ist, wenn er wieder rauskommt? Das funktioniert ja eigentlich nicht, oder? Sondern Gemeinschaft ist der Ort, wo all diese Früchte des Heiligen Geistes sich in unserem Leben entwickeln sollen. Und Training ist ja übrigens nicht immer einfach und nicht immer leicht. Ich mache ja manchmal so alle möglichen Übungen. Ich versuche so durchschnittlich fit zu bleiben. Also nicht super fit, aber so durchschnittlich fit zu bleiben. Dafür mache ich manchmal so eine 7-Minuten-App mit allen möglichen Übungen. Und ich finde das total langweilig übrigens. Ich mag das gar nicht. Ich gehe auch nicht gerne im Fitnesscenter, also mal überhaupt nicht. Aber ein bisschen Übung muss ja irgendwie sein, damit man fit bleibt. Ab und zu auch mal laufen und joggen. Das weiß ich einfach von hier oben vom Kopf her und dann mache ich das. So, und wenn du im Geistlichen unterwegs sein willst und fit bleiben willst, dann ist es wichtig, dass du Gemeinschaft hast, um diese Dinge miteinander zu trainieren. Um aneinander zu wachsen, mehr zu werden, wie Jesus das möchte. Gemeinschaft ist das Charaktertraining, das Jesus seinen Leuten aufgibt. Gemeinschaft bildet außerdem ab, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Apostelgeschichte 2,42 heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, nachher feiern wir Abendmahl und im Gebet. Gemeinschaft, gemeinsam hat das eine viel größere Ausstrahlungskraft, gerade in unserer Zeit, in der wir leben, das brauchen wir. Und Gemeinschaft ist tatsächlich auch eine Abbildung des Leibes Christi. Das gilt nicht für den einzelnen Christen, aber für die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu. Da macht Paulus das deutlich, dass Gemeinde zusammen den Leib Christi in dieser Welt darstellt. An uns sollen Menschen erkennen können, wer Jesus Christus ist. Die Bibel, die gelesen wird in unseren Tagen, findet sich meistens nicht im Internet, sondern ist die Gemeinde, sind Christen, die durch diese Welt laufen, alleine, aber auch hoffentlich gemeinsam. Gemeinsam sollen wir darstellen, verkörpern, wer Jesus Christus ist. Und das müssen wir trainieren. Und es ist nicht eine Frage, manche beurteilen Gemeinschaft vor allem danach, ob sie einem gut tut oder leicht fällt oder ob das immer angenehm ist. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist übrigens auch bei Familie nicht der Hauptpunkt. Ja? Ob Familie immer angenehm und leicht ist und nett, sondern sie verkörpert etwas, sie stellt etwas dar. Und lebendige Gemeinschaft ist das Zeugnis in dieser Welt. Wir leben in einer Zeit, das habe ich am Anfang nun schon ausgeführt, in der es tatsächlich super schwierig zu sein scheint, miteinander gut auszukommen. Und Jesus hat schon seinen Jüngern gesagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lieben, ich frage euch, in der Zeit, in der wir leben, wenn Christen es nicht schaffen, bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir auch haben, die es in Gemeinden gibt, zwischen Gemeinden gibt, in der Christenheit, aber wenn wir es nicht schaffen, einander zu respektieren, miteinander gut zu kommunizieren, auch unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen, trotzdem respektvoll zu sein, trotzdem füreinander zu beten, trotzdem in Liebe miteinander unterwegs zu sein. Wer in unserem Land soll das denn schaffen? Wenn das nicht die Christen schaffen. Ich finde, dann haben wir an der Stelle eigentlich kaum Hoffnung oder vielleicht auch keine Hoffnung auf ein gutes Miteinander. Deshalb meine Bitte, dass wir das Miteinander üben. Was würde wohl passieren, wenn wir hier in Adlershof dafür bekannt werden, ey, die sind manchmal ein bisschen komisch, aber die haben einander wirklich lieb. Und die gehen miteinander. Die bleiben beieinander. Wir brauchen diese Gemeinschaft, die unser Leben prägt, diese Gemeinschaft, die von Jesus geprägt ist, durch seinen Heiligen Geist gestaltet wird und die dann Zeugnis ist in dieser Welt. Das machen auch die Einanderstellen deutlich, die es im Neuen Testament gibt. Das ist mir irgendwann nochmal aufgefallen und zeigt so den Trainingscharakter. Dieses kleine Wörtchen, was wir einander tun sollen. Achtet mal drauf, wenn ihr im Neuen Testament in den Briefen lest, dann wird deutlich, wie Gemeinschaft gestaltet werden soll und wie wichtig das ist, einander Achtung zu erweisen, bei unterschiedlichen Meinungen, einander anzunehmen, einander zu lieben, einander zu grüßen. Witzigerweise, ne? Das liest heute auch kein Mensch mal vor, grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alles zu Gottes heiligen Volk gehört. In Corona-Zeiten ist das irgendwie ein bisschen außer Mode gekommen, nee, schon viel früher. Aber so dieses herzliche Grüßen, ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Tatsächlich auch nach dem Gottesdienst herzlich einander zu grüßen, einander zu dienen in Liebe, nachsichtig zu sein, einander zu ermutigen, Gutes zu tun, zu helfen und sogar einander die Sünden zu bekennen und füreinander zu beten. Da sind in diesem kleinen Wörtchen einander steckt eine ganz große Jüngerschaftsschule, eine ganz große geistliche Wachstumsschule. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinden, dass wir das wieder lernen, dass wir gerade nach Corona, wenn hoffentlich das ausläuft, dass wir das feiern, dass wir eine Gemeinschaft sein dürfen, die nicht von der Perfektion lebt, sondern von dem, was Jesus getan hat und die das neu einübt, wie wir miteinander unterwegs sein können. Ich glaube, dass in den kommenden Jahren in unserem Land Gemeinden dadurch anziehend sein werden oder eben auch nicht, wie sie miteinander umgehen, welche Beziehungen da gepflegt werden. Und das Ganze, und damit komme ich nochmal zum Anfang, beginnt damit, dass wir wertschätzen, dass Jesus Gemeinde will, dass er Gemeinschaft will, dass er wahrnimmt und das lobt, was schon gut da ist. Und deshalb möchte ich die Predigt schließen mit zwei Fragen, die ihr hier vorne seht, wo ihr zu Hause nochmal nachdenken könnt. Vielleicht auch, wenn ihr mit mehreren den Gottesdienst schaut, dass ihr da nochmal drüber sprecht. Wofür in deiner Gemeinde bist du denn eigentlich dankbar? Was sind die guten Dinge? Wir sind ganz gut da drin als Deutsche, wir sind ja auch alle ziemlich schlau, zu sagen, was nicht so gut ist. Aber lasst uns heute mal auf das fokussieren, wofür wir dankbar sind und was gut ist. Und das Zweite, miteinander zu überlegen, wie wollen wir die Gemeinschaft stärken? Vielleicht in deinem Hauskreis, vielleicht in deiner Familie, vielleicht auch in deinem Mitarbeiterkreis oder in der Gemeinde insgesamt. Aber Gemeinde und Gemeinschaft wird wichtig sein, auch in Zukunft. Warum? Weil Jesus sich das ausgedacht hat, weil er seine Gemeinde baut und weil er sie auch in dieser Zeit gebraucht. Lasst uns zusammen beten und dazu aufstehen. Lieber Jesus, wir danken dir dafür, dass du trotz aller Schwierigkeiten, die du ja auch mit deinen Jüngern hattest, die du mit Menschen hattest, dass du dir Gemeinde ausgedacht hast, dass es deine Idee ist und dass du Gemeinde immer wieder erneuerst und jeden Einzelnen erneuerst. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns Hoffnung und Mut und Liebe gibst für unsere Gemeinde, in der wir sind, für unsere Hauskreise, für unsere Beziehungen, in denen wir Glauben leben. Und für deine Gemeinde hier in Adlershof. Danke für alles, was du getan hast, für deinen Segen, für die Menschen, die du begabt hast und die sich einbringen. Und wir bitten dich gemeinsam, dass du die Gemeinschaft deiner Kinder stärkst, dass du deine Gemeinde baust und zum Blühen bringst. Und dass wir den Platz einnehmen, den wir einnehmen sollen, weil du ihn uns gibst. In Jesu Namen, Amen.